Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 2. April 2024, gleich dem 14. Farvar, dem 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Oramantacht vor. Ein Dorf, das seit langer Zeit wegen seiner echt iranisch-kurdischen Kunst und Zivilisation glänzt und das aufgrund seiner unberührten natürlichen Sehenswürdigkeiten, der besonderen Architektur und den traditionellen Zeremonien Pir Shaliar zu den wundervollen Orten Irans zählt. Das Dorf Oramantacht ist ein Teil des Gemeindebezirks Oraman in der Provinz Kurdistan. Es liegt 65 Kilometer südöstlich von Marivan und 170 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Sanandaj. 1450 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, hat diese Ortschaft im Frühling und Sommer ein mildes Klima. Im Herbst und Winter ist es dort jedoch sehr kalt. Auf Kurdisch wird Oraman Heraman ausgesprochen. Es ist ein Teil der Zagros-Gebirgskette, die am südlichen Teil der Provinz entlangzieht. Die Überreste des zarathustrischen Feuertempels in der Nähe der Ortschaft beweisen, dass die Bewohner vor dem Islam Anhänger von Zarathustra waren, während sie nun Muslime mit sunnitischer Glaubensrichtung sind. Gesprochen wird dort auf Kurdisch und oramisch oder haromisch. Das Wort Horamon besteht aus zwei Teilen, Hora und Man, die soweit Standpunkt und Land bedeuten. Mit dem Begriff Horamon meinte man das Land Ahura und den Standpunkt Ahura Mazdas. Hor steht in der Avesta für Sonne, daher bedeutet Horamon das Land der Sonne. Wie die Bewohner des Ortes meinen, war Horamon früher eine große Stadt mit zentraler Stellung. Deshalb fügte man das Wort Tacht, das heißt Thron oder Herrschaftszentrum, hinzu. Auch befindet sich dort das Grabmal von Shahriyar, einem zoroastrischen Geistlichen, der angeblich nachher zum Islam konvertiert war. Jedes Jahr findet Anfang Februar eine besondere Zeremonie neben seinem Mausoleum statt. Das Dorf Horamon Tacht liegt an einem relativ steilen Berghang. Es ist so wie das Dorf Mosule, eine dichte und schöne treppenförmige Wohnstruktur. In dieser Ortschaft ist der Dachboden eines jeden Hauses zugleich der Hof des darauf gelegenen Baus. Die Mauern sind normalerweise auf trockene Art errichtet worden, das heißt, ohne Mörtel werden Steine ganz kunstvoll aufeinander geschichtet. Die wichtigsten Baumaterialien sind Holz und Stein. Die angewandten Holzstücke sind oft Platanen sowie Maulbeer- und Walnussholz. Die meisten Dorfbewohner sind Landwirte, Gärtner oder Viehzüchter. Manche sind auch in der Kunsthandwerkbranche tätig. Die Räume in den Häusern werden zumeist auf den Beruf bezogen hergerichtet, wie zum Beispiel Wohn- und Schlafzimmer, Küche oder Ställe sowie Kammern für die Ernten und das Stroh oder aber Werkstätten zum Knüpfen von Teppichen. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Gerste, Weizen, Linsen, Weintrauben und Walnüsse, die in den großen Gärten am Fluss Sirwan geerntet werden. Auch züchten die Bewohner Birnen, Bergfeigen und Granatäpfel. Daneben sind Heilpflanzen wie Malve, Boretsch, Schafgarbe, Süßholz, Minze und Heidekraut in dieser Ortschaft in großem Maße zu sehen. Interessant zu wissen ist, dass in Horamon Tacht viele traditionelle Handarbeiten wie Stoffsandalen, Filz, raue Teppiche, hölzerne Gabeln und Löffeln, Kämme, Körbe sowie Türen und Fenster aus Holz hergestellt werden. Die lokale Tracht der Ortschaft ist wie in jeder anderen Region in Kurdistan schön bunt und gemustert. Wegen ihrer schlechten Klimalage ist die Tradition in dieser Gegend immer noch unberührt und gilt als Erinnerung an antike Zeiten.
Zu den bedeutendsten Tempeln der Gemeinde gehört die Grabstätte von Pir Shahriyar Horamani. Alljährlich findet am ersten Mittwoch und Donnerstag im Monat Februar der Brauchpirschaljahr in diesem Dorf statt. Manche Historiker schätzen das Alter dieses Brauchtums auf mehr als 1000 Jahre. Die Zeremonie zeigt die Teilnahme und Zusammenarbeit der Dorfbewohner, die sich bemühen, das Ritual miteinander auszuführen. Bei der feierlichen Handlung wird der Hochzeitstag einer alten Legende namens Shahriyar, die auch in den antiken Mythen und Ritualen dieses Landes verwurzelt ist, gefeiert. Die Pirschaljar-Zeremonie beginnt am Dienstag. An diesem Tag verteilen Kinder Walnüsse unter den Dorfbewohnern von Ormantacht und dem Herumfliegen der Dörfern und laden sie somit zu der Feier ein. Es werden Schafe und Kühe geschlachtet, besondere Gerichte zubereitet und Tamburinen gespielt. Dazu gibt es Süßigkeiten und Mehlspeisen und man verrichtet Gebete. Es gibt auch besondere Abendprogramme, wo der Lederschuh von Pirschaljar von Hand zu Hand gereichert wird und ein bestimmtes Brot aus Mehl, gehackten Walnüssen und Mandeln sowie Zwiebeln gebacken wird. Dieses Ritual wird von den Bewohnern verschiedener Stämme der Gemeinde Ormantacht und der Nachbardörfer durchgeführt. Die Aufgabenverteilung ist nicht schriftlich dokumentiert, die Pflichten werden nach rein gesellschaftlichen Abkommen unter den Stämmen aufgestellt. Zum Schluss der Zeremonie nehmen alle an einem Gemeinschaftsgebet am Grabmal teil. Es wird Joghurt mit einheimischem Brot gegessen und man hängt Stoffstücke an Wände und Bäume. Es kommen auch viele Touristen aus dem ganzen Land und oft werden mehr als 1000 Teilnehmer gezählt. Anfang Mai findet eine weitere feierliche Handlung statt, nämlich der Frühlingsbrauch Kumsai, und da es zu dieser Zeit in Oraman grün und blüht, kommen noch mehr Gäste ins Dorf. Liebe Hörerfreunde, es gibt noch weit mehr Sehenswürdigkeiten in Ormantacht als die, die wir bis jetzt erwähnt haben, denn diese Gegend ist eine der schönsten natürlichen Landschaften Irans. Der große Fluss Sirwan, die Obstgärten und die unzähligen Wasserfälle und Höhlen gehören zu den faszinierenden Natursehenswürdigkeiten der Region. In Ormantacht befinden sich die größte Wasserhöhle der Welt und die schönste Höhle Asiens, die Rurirale. Sie hat eine einzigartige Form und Struktur und wegen all dieser Attraktivitäten kommen jährlich viele Touristen in den Ort. Außerdem gehört die Gegend dort zu einer der ältesten Niederlassungsorte in Iran. Es sind noch Beweisstücke aus der antiken Zeit vor dem Islam und früher hier und da zu sehen. In den Höhlen und felsigen Zufluchtsorten Oramans sind etliche Werkzeuge gefunden worden, die Menschen gehörten, die vor 40 bis 20.000 Jahren dort lebten. Der Eingang der Höhle, Bad Mir, auf der ein Relief von einem Schafskopf angebracht ist und auf dem drei Steinböcke und ein Hund gemeißelt sind, beweisen, dass auch früher hier Viehzucht betrieben wurde. Leider können wir Ihnen nicht in einer Sendung die gesamte Schönheit dieser Ortschaft beschreiben. Besser ist es natürlich, wenn man selbst den Ort bereist, um die Sehenswürdigkeiten von der Nähe bewundern zu können. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jalal Muhammadian mit dem Titel Ali Guyan.
جویم، چه در پیدا چه در پنهان، علی گویم علی جویم. بکنم تا زبان باشد، زبان تا در دهان باشد، به هر لفظ و به هر عنوان، علی گویم علی جویم. علی مولای درویشان، صفا بخش دل ریشان، به هر دردی پی درمان، علی گویم علی جویم. به مهرش مست و حیرانم، غم و شادی نمیدانم، به مهرش مست و حیرانم، غم و شادی نمیدانم، چه در باغ و چه در باستان، علی گویم علی جویم. نخواهم جز علی دینی، به جز آینه شاینی، به هر مرز و به هر سامان، علی گویم علی جویم. مرا در تن بود تا جان، علی گویم علی جویم، چه در پیدا چه در پنهان، علی گویم علی جویم. علی مولای درویشان، صفا بخش دل ریشان، به هر دردی پی درمان، علی گویم علی جویم. مرا در تن بود تا جان، علی گویم علی جویم، چه در پیدا چه در پنهان، علی گویم علی جویم، علی گویم علی جویم، علی گویم علی جویم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie.
Auch in diesem Beitrag betrachten wir Wege zur Erreichung einer intakten Ehe und Familie. Die Ehe und Familie ist ein System, in dem alle Mitglieder bestimmte Rechte und bestimmte Befugnisse haben. Die Wahrung der Familie hängt von der Beachtung dieser wechselseitigen Rechte und Pflichten ab. Wird der Grundsatz der Achtung aller Mitglieder der Familie gewahrt, werden Außenstehende sich keine Einmischung in die Privatsphäre der Familie erlauben. Einer der wichtigsten Faktoren, welche die Familienbeziehungen trüben, ist das Ausplaudern von Privatgeheimnissen. Damit sich Mann und Frau verstehen, müssen sie ihre Geheimnisse außerhalb der Familie hüten, denn das Ausplaudern von Geheimnissen des Ehepartners hat negative Folgen. Wenn jemand Geheimnisse für sich behalten kann, so ist das aus der Sicht der Psychologen ein Zeichen dafür, dass er seelisch gesund ist und sich beherrschen kann. Aus der Sicht der Religion ist es ein Zeichen für Glauben. Wenn wir die Geheimnisse anderer für uns behalten, so gewinnen wir ihr Vertrauen. Auf diese Weise werden die Beziehungen innerhalb der Familie und der Gesellschaft gestärkt. Menschen, die Anvertrautes für sich behalten, werden von den anderen geschätzt und genießen ihr Vertrauen. Zweifelsohne hat es eine tiefe Wirkung auf den Ehepartner und die Kinder, wenn beide Eheleute Geheimnisse hüten können. Die Wahrung von Privatgeheimnissen wird von der islamischen Ethik empfohlen. In der Familie verspürt man das Bedürfnis danach gut. Der geehrte Prophet des Islams hat die Wahrung des Ansehens des Ehepartners in der Familie betont und gesagt, dass Mann und Frau außerhalb der Familie mit anderen nicht über ihre Eheprobleme sprechen sollen. Familienexperten sind der Überzeugung, dass Eheleute, deren geistige und emotionale Beziehung sehr begrenzt ist, normalerweise nicht selber miteinander über ihre Probleme und Bedürfnisse sprechen und es ihnen schwerfällt, Gespräche miteinander zu führen. Dadurch werden Familienangelegenheiten generell nach außen getragen. Obwohl dies unvernünftig ist, sehen Mann und Frau keinen anderen Ausweg, außer dass sie ihre Geheimnisse anderen preisgeben, damit der seelische Druck, den sie empfinden, etwas nachlässt. Manchmal werden Privatgeheimnisse ausgeplaudert, weil einer der Ehepartner nicht bereit ist, fruchtbare Kritik zu akzeptieren. Wenn die Kritik am Ehepartner auf richtige Weise und mit wohlwollenden Absichten geschieht, ist die Beziehung zwischen den Eheleuten weniger gefährdet. Wenn ein Ehepartner aber keine konstruktive Kritik ertragen kann, werden die Probleme nach außen durchsickern und andere werden davon erfahren. Der iranische Psychologe Dr. Shadafi sagt über die Wahrung von Ehe- und Familiengeheimnissen: Manchmal wird jemand, der unter Charakterschwäche leidet, um seine Minderwertigkeitsgefühle auszugleichen, versuchen, andere anzugreifen und deren Ansehen zu zerstören. Er ist sogar bereit, durch Preisgabe der Geheimnisse anderer selber zur Ruhe zu finden. Manchmal begegnen wir derartigen Zuständen auch in der Ehe. Einige Frauen oder Männer enthüllen die Geheimnisse ihres Privatlebens vor den anderen, um sich selbst unter Beweis zu stellen und dem Ansehen ihres Ehepartners zu schaden.
Dr. Sharafi sagt in Fortsetzung seiner Analyse über eine weitere Form der Preisgabe von Geheimnissen: Manchmal zwingt ein Ehepartner die Kinder dazu, den anderen Ehepartner zu überwachen. Auf diese Weise sehen sie Misstrauen. Sie zerstören das Vertrauen in der Familie und erziehen Kinder, die als Erwachsene später die Geheimnisse ihres Familienlebens ausplaudern werden. Nicht nur wer Familiengeheimnisse behütet, hat etwas für gute Familienbeziehungen getan, sondern auch wer aufrichtig ist. Aufrichtigkeit lässt Vertrauen entstehen. Ein Mensch ist aufrichtig in Wort und Verhalten, wenn seine Absicht mit dem übereinstimmt, was er sagt und tut. Wenn jemand in Wort und Tat nicht ehrlich ist, leiden die Beziehungen zum anderen. Durch Unaufrichtigkeit entsteht Misstrauen in der Familie und es kommt zu Konflikten. Der Islam lehrt die Aufrichtigkeit und rät, Heuchelei und Doppelmoral zu vermeiden. Die amerikanische Forscherin Virginia Satir, die jahrelang als Familienberaterin tätig gewesen ist, sagt über die Aufrichtigkeit in den Beziehungen zwischen Eheleuten: Für die Entfaltung und das Intaktbleiben der Ehebeziehungen muss es einen klaren Sprech- und Verhaltenskontakt geben. Sprechen und Verhalten sollen ehrlich sein. Unter solchen Bedingungen wird es den Familienmitgliedern möglich, Probleme optimal zu bewältigen. Für eine erfolgreiche Ehe sind viele Faktoren wichtig. Wir haben auf einige wichtige hingewiesen. Für eine Zusammenfassung lassen wir den iranischen Psychologen Dr. Afrooz zu Wort kommen. Er weist auf die Schlüsselfaktoren für gesunde Beziehungen hin und sagt: Die besseren Eheleute denken unter allen Umständen und in jeder Situation durch Wahrung der Werte und zu schützenden Dinge an eine ausgeglichene Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Vorgehensweise und die anderen Mitglieder der Familie. Erfolgreiche Eheleute wissen, dass sie durch Deckung der Bedürfnisse, insbesondere der biologischen und seelischen, die Grundlagen für geistige, seelische Gesundheit des Ehepartners und für den Frieden in der Familie herstellen. Bessere Ehepartner nutzen die konstruktivsten Wege für ein erfolgreiches Leben, indem sie nach Annäherung der Herzen und Verbindung der Gedanken Verständigung und Liebe suchen. Erfolgreiche Ehepartner halten sich von schlechten Verhaltens- und Redegewohnheiten frei. Durch eine freundliche, liebevolle Sprache und Ausdrucksweise und durch gegenseitigen Respekt nutzen sie jeden Faktor zur Verhütung geistig-seelischer Ermüdung und um Abwechslung in ihr Leben zu bringen. Die erfolgreichsten Ehepartner sind die, die nebeneinander zu innerer Ruhe finden und deren Beziehung herzlicher, fröhlicher und wärmer wird, je mehr Zeit seit ihrem Ehebündnis vergeht. Und damit verabschieden wir uns für heute von diesem Thema. Beim nächsten Mal möchten wir über die Erziehung der Kinder und die Eltern-Kind-Beziehungen sprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Aminullah Rashidi mit dem Titel Negahi be Abrha, auf Deutsch Ein Blick auf die Wolken.
نور امیدی در خاطر ندارم من خیالی، به چشم من تو جادویی، تو رایایی، تو حالی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
An jenem Abend war es das letzte Mal, dass Imam Ali alaihi salam den Bedürftigen Brot und Datteln bringen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, begann er zu beten und zu Gott zu sprechen. Schließlich war der Ruf zum Gebet zu hören. Ali alaihi salam machte sich auf den Weg zur Moschee. Beim Betreten der Moschee sah Ali alaihi salam Ibn Muljam in einer Ecke schlafen. Er weckte ihn auf, ging zur Gebetsnische und begann das Morgengebet. Allahu Akbar, Gott ist größer. Die Gläubigen hatten sich hinter Imam Ali in Gebetsreihen versammelt. Ali verbeugte sich im Gebet. Gott ist rein und ich preise ihn. Dann richtete er sich wieder aus der Verbeugung auf und nahm die Wiederwerfung vor, und alle Betenden taten es ihm gleich, bis auf einen. Er stand hinter Ali und holte plötzlich einen Säubel hervor. Ali kniete noch auf den Boden, mit der Stirn die Erde berührend, und war in die Preisung Gottes vertieft. Davor die vergiftende Schwertklinge mit aller Wucht auf seinen Scheitel nieder, und es erhallte die Stimme Alis: Bei dem Herrn der Kabe, ich bin befreit. Sofort wurde Ibn Muljam, der Imam Ali den Säbelhieb versetzt hatte, festgenommen. Aber Imam Ali sagte zu seinem Sohn Imam Hassan: Wir sind aus dem Hause der Barmherzigkeit. Gebt ihm zu essen und zu trinken. Wenn ich gestorben bin, dann könnt ihr Vergeltung an ihm üben. Muhammad Hanif, ein Sohn des Imams, berichtet: Am Abend zum 21. Ramadan hat sich mein Vater von seinen Kindern und denen in seinem Hause verabschiedet, und kurz bevor er den Märtyrertod fand, hat er gesagt: Der Tod ist für mich kein unbekannter und ungerufener Gast. Für mich ist der Tod wie wenn ein Dürstender nach langer Zeit auf Wasser stößt und wie wenn jemand etwas Wertvolles, das ihm verloren ging, wiederfindet. Am Abend zum 21. Ramadan erlöscht das Lebenslicht eines großartigen Menschen, der Vorbild für die Gerechtigkeitssuche und den Kampf gegen Unrecht war und ist. Nachdem Imam Hassan alaihi salam seinen Vater begraben hatte, sagte er kummervoll: In der vergangenen Nacht hat ein Mensch die Welt verlassen, den unter den Großen des Islams nur noch der Prophet Gottes übertroffen hat. Er hat an der Seite des Propheten den Dschihad geführt und das Banner des Propheten getragen. Gabriel und Michael haben ihn dabei unterstützt. Er ist an dem Abend in die göttliche Barmherzigkeit aufgenommen worden, an dem der Koran auf den Propheten Gottes herabgeschickt wurde. Mein Vater hat außer den 700 Drachmen, die er für die Familie beiseite gelegt hat, an Besitz nichts hinterlassen. Wir kondolieren zum Märtyrertod Imam Ali alaihi salams, dem Nachfolger des Propheten Gottes. In den meisten Denkschulen gilt der Mensch als ein wertvolles Geschöpf, dem eine herausragende Stellung im Dasein zukommt. Aber die Geschichte hat nur wenige Beispiele von Menschen vorzuweisen, die auf dem Gipfel menschlicher Würde standen. Einer von diesen einmaligen Menschen ist Imam Ali gewesen. Imam Ali alaihi salam hat gesagt: Ich bin nicht erschaffen worden, um mich wie die Tiere mit gutem Essen zu vergnügen und mich von irdischen Schmuck täuschen zu lassen und ihn zu verfallen. Der Preis der Seelen des Menschen ist das ewige Paradies. Deshalb verkauft es nicht billig.
Imam Ali war in höchstem Maße mutig, menschenfreundlich und gerecht und für seine Gottesfürchtigkeit bekannt. Er hat immer hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht verletzt werden darf. Deshalb müssen die Verwalter menschlicher Gemeinschaften Wege gehen, auf denen die Würde des Menschen bewahrt wird. In der kurzen Zeit, in der Imam Ali über die Muslime herrschte, hat er entschieden Schmeichelei bekämpft, denn sie war für ihn eine der schlimmsten Gefahren für das Selbstwertgefühl des Menschen. Er hat seinen Gouverneuren empfohlen: Bringt den Leuten um euch bei, dass sie euch nicht loben und nicht grundlos mit euch zufrieden sind. Einmal sprach der Imam vor den anderen, als jemand aufstand und ihn lobte. Da sagte Ali alaihi salam: Lob mich nicht, damit ich die Rechte, die noch nicht erfüllt wurden, erfüllen kann und die Pflichten, die mir noch obliegen, nachkomme. Imam Ali betrachtete das Vertrauen in die Bevölkerung als das höchste Beispiel für die Achtung des Menschen. Aus seiner Sicht schadet dem Selbstwert des Menschen nichts so sehr wie Armut, und er hat gesagt: Armut ist der größte Tod des Menschen. Als er über die Angelegenheiten der Muslime bestimmte und die großen Schatzkammern der Volksklasse in der Hand hatte, hat er dennoch im Schweiße seines Angesichts in den Palmenhainen gearbeitet und das Einkommen unter den Bedürftigen verteilt. Imam Ali ist nie von der Seite des Propheten gewichen. Der Prophet Gottes hat über ihn gesagt: Wenn wir den Himmel und die Erde in eine Waagschale legen und den Glauben Imam Alis in die andere, wird der Glaube Alis mehr wiegen. Für Imam Ali war das Ritualgebet nicht nur die Erfüllung einer Pflicht, sondern ein Weg zur Entfaltung des Geistes und zur Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den inneren Kräften des Menschen. Ali alaihi salam hat gesagt: Die Menschen der Welt sind zwei Gruppen. Die einen haben sich an ihrer ich-bezogenen Wünsche verkauft und sich selber vernichtet. Und die anderen haben durch den Gehorsam Gottes ihre Seelen erkauft und sich gerettet.
Ali alayhi salam ist ein anschauliches Beispiel für einen Gläubigen, der gegenüber den Ungläubigen konsequent ist und zu den Gläubigen nachgiebig und milde. Für die fürsorgelosen Kinder und Bedürftigen war er wie ein liebevoller Vater und ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen mit hoher Moral. Als er im Kampf mit einem Krieger, den die Götzenanbeter vorausgeschickt hatten, über diesen Recken siegte und ihm den letzten Stoß versetzen wollte, spuckte ihm dieser ins Gesicht. Da hielt Ali inne. Er stand auf und wartete, bis seine Absicht, den Feind des Islams zu vernichten, völlig frei von jedem ich-bezogenen Impuls geworden war. Die Regierung Imam Alis liefert ein ausgezeichnetes Beispiel für ein volksfreundliches, gerechtes Verwaltungssystem. Gegen jede Ungerechtigkeit und jedes Unrecht in der Gesellschaft ging er vor. Niemals hat Imam Ali das Bevölkerungswohles den Vorteilen der Reichen untergeordnet. Imam Ali empfahl sogar denen, die er mit staatlichen Aufgaben betraut hatte, dass sie alle gleich behandeln müssen und das selbst beim Grüßen, damit die Einflussreichen nicht auf die Idee kommen, Unrecht zu begehen und die Schwachen nicht die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgeben. Abschließend kondolieren wir erneut zu dem Verlust dieses vervollkommenden Menschen in der Menschheitsgeschichte.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.